Wir haben das 15. Flussbadgespräch heute.
Sommer 2023. Es ist heiß und wir beschäftigen uns folgerichtig mit der Stadt als Hitzeinsel. Wir sitzen im Mikroklima des Flussbadgartens und fragen uns, wie cool bleibt Berlin? Welche Strategien kann Berlin seinen Menschen bei Hitzestress anbieten? Hat Berlin überhaupt Strategien? Welche Rolle kann das Flussbad dabei spielen, um Stadt zu transformieren und Mikroklimazonen zu schaffen? Herzlich willkommen zum Podcast von Flussbad Berlin, der zivilgesellschaftlichen Initiative für einen sauberen Fluss im Herzen der Stadt.
Ich freue mich auf unseren gemeinsamen Abend und begrüße jetzt erstmal die Menschen, die hier mit mir sitzen.
Moderatorin ist Nina Peters, studierte Architektin und Stadtplanerin. Sie ist zum einen für die Netzwerkstelle Urbane Praxis tätig, wo sie sich mit der Förderung von selbstorganisierten und gemeinwohlorientierten Orten der Transformation in Berlin beschäftigt und außerdem für Bauhaus Erde, wo es ihr vor allem um die klimaneutrale Transformation der gebauten Umwelt geht.
Direkt neben mir sitzt Professor Dr. Antje Backhaus,
Geschäftsführerin von Gruppe F, einem Landschaftsarchitekturbüro, wo sie sich überwiegend mit den Themen Regenwasserbewirtschaftung, großräumige Konzepte, Landschaftsarchitektur und Beteiligung beschäftigt.
Daneben sitzt Professor Dr. Christoph Schneider.
Seit 2015 Professor für Klimageografie an der Humboldt-Universität zu Berlin und zwischen 2017 und 20 geschäftsführender Direktor des Geografischen Instituts. Seit August 2021 hat er die Funktion des Vizepräsidenten für Forschung der Humboldt-Universität übernommen.
Und dann sitzt mit uns noch hier Jelka Wickham.
Nach Stationen bei einem Beratungsunternehmen und im Forschungsbereich Umwelt des Deutschen Instituts für Urbanistik hat sie bis vor kurzem bei der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit, KLUG e.V., die Arbeit mit kommunalen EntscheidungsträgerInnen verantwortet, insbesondere im Kontext von gesundheitszentriertem Hitzeschutz.
Ich schaue mir oft auf der Website vom Tagesspiegel die Statistiken an, da gibt es so einen ganz einfachen Vergleich und ich habe gesehen, dass der Juni im Schnitt 2,9 Grad wärmer war schon als im Vergleich seit 1881. Und vor kurzem, also mir wurde vorhin gesagt, am 4. Juli sogar noch mal übertroffen, war der global heißeste Tag, der jemals gemessen wurde. Für uns Menschen sind diese heißen Temperaturen besonders belastend. Die Amt für Statistik in Berlin-Brandenburg sagt, dass 2022 sogar 635 Menschen hitzebedingt gestorben sind. Und nicht nur, glaube ich, für Menschen sind diese heißen Temperaturen halt sehr belastend, auch für Tiere und unsere Ökosysteme. Und genau, heute wollen wir uns aber vor allem an Lösungsansätze orientieren und uns fragen, wie wir der Hitze etwas entgegensetzen können. Quasi wie auch in der Einladung beschrieben, was können wir tun, damit Berlin cool bleibt. Zuallererst ein paar Grundlagen. Herr Professor Dr. Christoph Schneider. Sie sind ja Professor für Klimageografie und vielleicht können Sie uns erstmal erklären, was Hitzetage sind und wie sogenannte Hitzeinseln überhaupt entstehen.
Hitzetag gibt es unterschiedliche Definitionen. Ja. Ich glaube beim Deutschen Wetterdienst, wenn die Maximaltemperatur über 30 Grad geht. Was aber viel wichtiger ist, sind die sogenannten tropischen Nächte. Das sind die Tage, bei denen die Nachttemperatur nicht unter 20 Grad fällt. Und das ist deswegen so wichtig, weil die städtische Hitzeinsel ist vor allem ein Phänomen der Nacht. Die Hitzeinsel entsteht dadurch, dass die Energie tagsüber im Baukörper, in den Straßenbelägen etc. reingespeichert wird und dann in der Nacht abgegeben wird und dadurch das Abkühlen der Nacht gegenkompensiert. Und dadurch bleibt es in der Nacht wesentlich wärmer als im Umland. Und dieses Wegspeichern von Energie passiert, weil in der Stadt sehr wenig Energie in die Verdunstung von Wasser geht. Das heißt, während auf dem Umland über die Vegetation, über die Wälder sehr viel Energie tagsüber wieder in die Atmosphäre geht durch Verdunstung, ist das in der Stadt so nicht möglich, weil es wenig Vegetation gibt und ein Gutteil der Vegetation auch noch unter Trockenstress leidet, wenn es heiß ist. Ja. Und dann heizen sich die Baukörper auf und die Oberflächen auf. Und dieser Wärmespeicher ist dann in der Nacht wie so eine Art Nachtspeicherofen, ja, nur andersrum. Ja, so, Nachtspeicherofen soll nachts speichern und tags heizen in der Wohnung, da ist es jetzt andersrum. Und das führt dazu, dass tatsächlich auch die Belastungssituation für Menschen, die zu verwundbaren Gruppen gehört, in der Nacht besonders dramatisch ist. Woran liegt das? Ich brauche einen gewissen Temperaturunterschied zwischen Innenraum und Außenraum, damit die Wärme des Tages aus den Wohnungen nach außen kann. Noch schlimmer für Menschen, die an lauten Straßen wohnen, wenn sie eben ihre Fenster nicht aufmachen können. Wir haben ja in Berlin relativ wenig Klimaanlagen, was energetisch günstig ist, aber in solchen Verhältnissen natürlich schwierig. Und wenn eben die Temperatur draußen nicht unter 20 Grad sinkt, dann gibt es sehr viele Wohnungen, in denen die Temperatur nicht deutlich unter 25 Grad sinkt. Und wenn Sie bei 25 Grad schlafen, dann müssen Sie Energie aufwenden, um die metabolische Abwärme des Körpers, also Stoffwechselenergie, loszuwerden. Das heißt, Sie schwitzen, beziehungsweise der Kreislauf steht unter Belastung während des Schlafens, um die Stoffwechselenergie abzugeben. Und das ist das, was Menschen mit Herz-Kreislauf-Vorerkrankungen, sehr kleine Kinder, Babys, Hochbetagte und anders eingeschränkte so stark belastet. Und das führt zu dieser Übersterblichkeit während Hitzeperioden.
Wer ist denn eigentlich am meisten davon betroffen, auch von diesem Phänomen? Und wie und wo äußert sich das?
Jelka Wickham.
Ja, die wichtigsten Gruppen wurden ja gerade eben schon genannt. Es gibt tatsächlich noch so ein paar mehr Gruppen, die häufig auch gar nicht so gesehen werden, weil sie sich selber auch gar nicht als ja, risikobehaftet verstehen. Also wir sprechen auch über junge, gesunde Menschen ohne Vorerkrankungen, die zum Beispiel im Freien arbeiten, also Bauarbeiter, Dachdecker, Arbeiterinnen und Arbeiter in der Landwirtschaft, dann Menschen ohne Wohnung. Auch FreizeitsportlerInnen, die sich ja grundsätzlich sehr fit halten und gar nicht so einschätzen können, was es mit dem Kreislauf, auch einem gesunden Kreislauf machen kann, wenn man dann eben doch tagsüber bei 35 Grad Außentemperatur joggen geht. Manche machen das ja, weil sie denken, es ist, stärkt den Körper nochmal, aber es ist tatsächlich, kann jeden dann auch treffen, dass man dann ja eine Hitzeerkrankung sozusagen erleidet. Die kann sich dann unterschiedlich äußern. Und wichtig ist es aber eben, ja, so ein bisschen das Verständnis in der Gesellschaft auch dafür zu stärken, dass wir uns nicht an alle Temperaturen anpassen können. Also man muss immer schauen, dass man die nach längeren Aufenthalten im Freien, dass man sich dann wieder abkühlt, dass man in einen kühlen Raum geht. Und das ist eben auch eben nicht allen Menschen möglich. Also gerade, die ich schon erwähnt hatte, die Obdachlosen, aber auch Kleinkinder und Säuglinge können sich halt nicht von sich aus bemerkbar machen, dass es ihnen zu warm ist. Und sie können auch nicht selbstständig einen kühlen Ort aufsuchen. Viele Menschen, die in heißen kleinen Wohnungen sitzen und wenig soziale Kontakte haben. Das ist noch eine weitere Gruppe, nach denen auch niemand so richtig schaut, die dann auch nicht die Möglichkeiten haben, sich an einen kühleren Ort zu begeben, weil es eben diese Orte auch nicht so richtig gibt in der Stadt.
Im März 2022 habt ihr ja das Aktionsbündnis Hitzeschutz in Berlin gegründet, auf die Initiative der Ärztekammer Berlin, der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege und eben KLUG, der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen von der Entstehung von dem Bündnis erzählen und eigentlich auch von eurer Arbeit. Welche Vorsorgemaßnahmen sind denn notwendig, damit sowas nicht passiert?
Genau, also die Hitze wird passieren. Wir können der nicht entkommen. Wir müssen uns aber irgendwie darauf vorbereiten. Und das Aktionsbündnis Hitzeschutz wurde initiiert. Das ist vielleicht auch so ein bisschen das Besondere an diesem Aktionsbündnis von den Gesundheitsberufen, von der Ärztekammer Berlin und von uns, weil wir eben erkannt haben, dass in Gesundheitseinrichtungen in Berlin ja auch viele vulnerable Gruppen sich tagsüber aufhalten oder sogar leben, wenn wir jetzt zum Beispiel über die stationäre Pflege oder über Pflegeeinrichtungen sprechen und wie in vielen Städten, Kommunen in Deutschland eigentlich flächendeckend, gibt es dort keine systematischen Hitzeschutzkonzepte. Es geht auch so ein bisschen darum, die Mitarbeitenden zu schützen, also sowohl die Patientinnen, Patienten, Bewohnerinnen, Bewohner, die sich dort aufhalten, aber eben auch die MitarbeiterInnen in diesen Einrichtungen müssen vor Hitze geschützt werden. Das ist eine sehr aufwendige Aufgabe. Also wir sind da auch noch lange nicht fertig, obwohl es uns schon jetzt das Aktionsbündnis jetzt schon seit letztem Jahr gibt.
Vielen Dank für den Einblick. Uns interessiert natürlich aber auch gerade an diesem Ort im Flussbad Garten und in Verbindung mit dem Projekt, wie können wir eigentlich unsere Städte vorbereiten und vor allem die Räume dazwischen, die öffentlichen Räume. Was gibt es für stadtplanerische Maßnahmen, und damit wir uns wappnen können gegen die Hitze oder auch dem entfliehen?
Ja, also Maßnahmen gibt es vielfältige.
Antje Backhaus.
Ist da so ein bisschen so ähnlich wie im Gesundheitssektor. Wir hätten schon lange mal anfangen müssen damit, weil wir es eigentlich schon sehr lange wissen. Wir sprechen zum Beispiel von dem Thema Schwammstadt, dass wir das Wasser länger in der Stadt halten, dass das Wasser der Vegetation zugute kommt und nicht direkt in die Kanalisation fließt, dass wir also Maßnahmen machen wie Gründächer, grüne Fassaden. Aber wir müssen auch zum Beispiel uns sehr intensiv um unsere Stadtbäume kümmern. Das wird ein Thema sein, was mir persönlich große Sorgen auch macht, weil wenn wir über diese Durchschnittswerte reden, es wird so ein paar Grad wärmer, das ist ja gar nicht das Problem, was ich so wirklich sehe, sondern das Problem sind auch die besonders heißen Tage. Wir wissen, dass an besonders heißen Tagen zum Beispiel alte Stadtbäume große Probleme kommen, 10-15% des Bestandes an so einem 40 Grad heißen Tag einfach mal weg sind. Und wir wissen, dass solche Tage auf uns zukommen in relativ kurzer Zeit. Das heißt, wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie wir bestehende Bäume gut mit Wasser versorgen können, wie wir Baumstandorte aufwerten, insgesamt bodenverbessernde Maßnahmen machen. Und wir müssen ganz klar wegkommen von immer mehr Versiegelung in der Stadt. Wir sind immer noch dabei, dass wir Flächen versiegeln in Berlin, statt massiv zu entsiegeln. Ich habe eine Studie gelesen von der Senatsverwaltung. Ich muss jetzt lügen. Ich glaube, im Zeitraum 2016 bis 2022 sind 716 Hektar, also Fußballfelder, neu versiegelt worden in Berlin. Das sind einfach wahnsinnige Zahlen. Deutschlandweit sind wir täglich bei um die 50 Hektar, die wir neu versiegeln. Du musst mich korrigieren, wenn ich jetzt falsche Zahlen nenne. Aber das sind einfach wahnsinnige Zahlen, und wir brauchen den lebenden Boden, der eben genau das Wasser verdunsten kann, so wie du das einleitend auch gesagt hast. Wir müssen abkoppeln, nennen wir das, dass wir das Wasser, was von den Dächern, von den Straßen runterkommt, eben in die Grünflächen leiten, dass wir Vegetation haben, die gut verdunsten kann. Das sind Maßnahmen, und dann natürlich müssen wir gucken, wo haben wir unsere Grünflächen, wo haben wir die grünen Oasen, die Orte, wo man hingehen kann an heißen Tagen, dass die auch entsprechend mit Wasser versorgt sind. Wir wissen alle, wenn wir nur Rasenflächen haben, die dörren aus, die bringen dann auch nichts mehr. Das heißt, wir müssen auch gucken, lassen wir Wiesen höher stehen, haben wir im Umfeld, wo wir wohnen, genug grüne Flächen oder eben Flussbäder, in die wir gehen können, um uns eben abzukühlen. All das sind stadtplanerische Maßnahmen, und da müssen wir uns dringend auf den Weg machen. An einigen Stellen macht Berlin das. Da gibt es auch schon spannende Initiativen, aber aus meinem Geschmack heraus müssten wir schneller sein.
Kennt ihr denn schon internationale Beispiele, wo etwas dagegen gemacht werden, wo Maßnahmen ergriffen werden, die ja schon umgesetzt sind vielleicht sogar?
Man muss ja gar nicht international gucken, das kann man auch in Deutschland sehen. Also es gibt zum Beispiel Städte, die haben viel größeres Hitzeproblem als Berlin, weil Berlin ist mehrkernig und relativ locker. Und da ist die Situation, die Ausgangsbedingung ist eigentlich günstig, wenn ich das mit einer großen zentralisierten Stadt wie Mailand oder Paris oder London vergleiche. Da sind die Probleme wesentlich größer als bei uns. Und in Deutschland haben wir aber auch Städte, die aufgrund ihrer besonderen Lage schon seit den 70er Jahren wesentlich stärker mit Hitze kämpfen als Berlin. Zum Beispiel Stuttgart ist so ein Beispiel. Liegt im Kessel drin, eng verbaut, schlechte Durchlüftung, wenig Grünflächen. So, das sind so Ausgangsbedingungen, die sind miserabel, und also Stuttgart hat entsprechende Klimaschutzpläne und Stadtentwicklungspläne, die Klimaschutz wesentlich stärker berücksichtigen als andere Städte schon seit mindestens 30 Jahren. Ja. Heißt jetzt nicht, dass die da viel hingekriegt hätten, ne? Aber es gibt es schon. Ne? Die Randbedingungen von Städten sind zum Teil echt sehr, sehr unterschiedlich. Also eine Stadt am Wasser wie Hamburg oder Kopenhagen hat eine ganz andere Ausgangsbedingung. Das ist viel einfacher durch die Belüftung von der See her oder von der Elbe her. Eine Stadt, die im Kessel liegt, wie zum Beispiel am Mittelgebirgsrand, so Göttingen, Stuttgart, das sind so Städte, die haben es richtig schwer. Die haben aber dafür den Vorteil, dass in der Nacht Kaltluft von den Hängen mal runterkommt und man die Belüftung der Stadt besser organisieren kann. Eine Stadt wie Berlin oder Leipzig, was so komplett in der Ebene liegt, da gibt es nur ganz schwache sogenannte Flurwinde in der Nacht. Und das zum Beispiel, was wir in Berlin brauchen würden, sind wesentlich mehr Frischluftschneisen, die von den Grünflächen am Stadtrand oder auch von den zentralen Grünflächen aus in die Kieze oder in die Viertel reingreifen. Der Kühlungseffekt von einem Park in die angrenzende Blockrandbebauung ist relativ kurz. Das geht wenige Blocks weit. Also von der Hasenheide nach Kreuzberg rein, das kann man vielleicht 4-5 Blocks messen und das liegt das, und nur deswegen, weil es an der Hasenheide ein bisschen den Hang vom Urstromtal runtergeht. Ja. Und wenn es irgendwo so richtig flach ist, dann ist der Effekt zum Beispiel vom Mauerpark in die angrenzenden Viertel in Pankow, der ist super kurz. Und vor dem Hintergrund würde also ich dafür plädieren, möglichst viele kleine Grünflächen zu haben. Ja. Also möglichst viel Freiraum zwischen der Bebauung und dann viele kleine Grünflächen.
Welche besondere Rolle haben denn Fließgewässer? Jetzt sind wir hier am Spreekanal, wir sehen fast die Spree. Welche Rolle spielen die für das Klima in der Stadt?
Ist, glaube ich, total zentral, dass man sich überlegt, mit was für einem Gewässer habe ich es zu tun. Ne? Also wenn es ein betonierter Kanal ist wie hier und es steht das Wasser, dann ist es tagsüber eine Verdunstungsquelle, was ist okay, aber in der Nacht ist das Ding ja wärmer als die Umgebungsluft, weil wenn sich das hier auf 25 Grad das Wasser aufheizt und nachts soll es unter 20 Grad werden, dann ist ja das Wasser da drin wärmer als die Luft hier draußen. In München ist das anders. Ja? Da fließt die Isar durch die Stadt und die hat auch im Sommer höchstens 14, 15 Grad, weil das Wasser aus dem Gebirge kommt und schnell fließt. Ja? Also die Frage, wie schnell fließt das Wasser und mit welcher Temperatur kommt es in die Stadt, ist ziemlich wichtig. Aber immer hat man eigentlich entlang von Flussläufen, Parks, bestimmte Bereiche, wo es Überschwemmungszonen gibt, hat man in vielen Städten. In Berlin ist es nicht ganz so, weil man alles durch Schleusen reguliert. Aber je mehr Grün entlang der Wasserläufe da ist, desto besser natürlich. Und ich glaube, der Effekt, dass dort, wo ein Flusslauf ist, auf jeden Fall eine Schneise ist, durch die die Frischluft in die Stadt kann, das ist sehr zentral.
Jelka, es ist natürlich auch so ein bisschen, man kann das natürlich auch als Gerechtigkeitsfrage interpretieren. Wer hat denn Zugang zu grünen Flächen, zu Wasser in Berlin und in der Stadt? Und da sind natürlich die Bezirke, die sehr dicht bebaut sind, in denen Menschen in kleineren Wohnungen wohnen, die haben dann natürlich weniger Möglichkeiten in der Regel und Zugang als Randbezirke, die direkt am Wasser liegen. Berlin hat ja eigentlich viel Wasser, aber es fällt eben schon auch auf, dass der Zugang dazu sehr unterschiedlich ist in den Bezirken und gerade in den dicht bebauten innenstadtnahen Bezirken gibt es dann doch weniger Möglichkeiten. Da sind die Wohnungen häufig auch schlechter ausgestattet. Da sitzen Menschen mit geringerem Einkommen, mit weniger Rückzugs- oder Aufenthaltsmöglichkeiten, wenn es in der Wohnung zu heiß wird. Und deswegen sind natürlich so öffentliche Badeanstalten oder auch der Zugang einfach zu Wasser und zu kühlen Orten ist da zentral für die Gesundheit der Menschen.
Und wie können wir die Nutzung und eigentlich diese Zugänglichkeit auch optimieren, also gerade im Hinblick auf Wasser und kühle Orte?
Naja, so ein einfacher Zugang wie hier, das wäre natürlich toll, gerade in einem Bereich, in dem sich ja tagsüber doch auch sehr viele Menschen aufhalten und es gibt ja jetzt hier nicht unbedingt die Möglichkeit, also es gibt einfach nicht so viele öffentliche Badeanstalten, Schwimmbäder. Das ist ja dann doch auch alles immer eher auch gerade für Touristen vielleicht auch hier nicht so gut zu erreichen, nicht so gut einsehbar. Und an so einer prominenten Stelle wie hier eine Möglichkeit zu sehen, sich abzukühlen an einem heißen Tag, erinnert dann ja vielleicht auch nochmal viele daran, dass das wichtig ist und dass sie da auf sich achten müssen. Und deswegen kann ich mir das schon vorstellen, dass so leichter zugängliche, sichtbarere Abkühlorte da abhelfen würden.
Ja, ich wollte eigentlich das, was Jäger eben gesagt hat, noch unterstützen. Also diese Wirkung von so einer öffentlichen Badeanstalt. Ich habe ja, wie du einleitend gesagt hast, viele Jahre in Kopenhagen gelebt und da hat man das schon lange geschafft, dass man im Hafen schwimmen kann und zwar einfach öffentlich. Und wenn die Fahne gelb ist, dann darf man ins Wasser und habe das eigentlich sehr genossen im Sommer, regelmäßig mich mit Kollegen vor der Arbeit noch zum Schwimmen zu verabreden und dann gemeinsam mit dem Fahrrad in die Uni zu fahren. Das ist irgendwie was, wo ich denke, das ist so viel Lebensqualität, die dadurch gewonnen worden ist. Das sind einfach tolle Beispiele, weil du ja auch nach guten Beispielen gefragt hast und ich finde, das ist ein gutes Beispiel, was man sich genauer angucken kann, weil es einfach auch Lebensqualität im Alltag gibt, nicht nur an den ganz heißen Tagen, aber da natürlich besonders.
Wenn wir mehrere solcher Stellen hätten, also wir brauchen das eigentlich nicht nur hier, sondern wir brauchen das eben auch in den von Hitze stark betroffenen und dicht besiedelten Stadtbezirken.
Welche sind das denn?
Naja, Kreuzberg ist sehr dicht bebaut, ja. Hat ein bisschen manchmal den Vorteil, dass es einen Effekt vom Tempelhofer Feld und von der Hasenheide kriegt, aber nur diese Teile, die hangabwärts liegen davon. Pankow ist sehr extrem dicht bebaut. Ja, auch nach Norden raus, Prenzlauer Berg hoch. Ja, da hat es nur kleine Parks. Also wenn man nur mal weit genug rechts und links vom Mauerpark weggeht. Ja. Mitte selber ist schon auch richtig stark verbaut. Und dann so eine Grüninsel ist halt natürlich der Tiergarten, logischerweise. Die mehr durch so eine suburbane Einzelhausstruktur geprägten Teile Westberlins sind natürlich weniger stark belastet. Ne? Das ist mal wieder so das typische Umweltgerechtigkeitsproblem, ja, dass in der Regel die Hocheinkommensviertel natürlich auch die sind, wo die Bebauungsstruktur lockerer ist und dadurch der Stadtklimaeffekt nicht so stark. Interessanterweise in Berlin ja auch genau da, wo die Badeseen liegen. Also es ist extrem ungerecht verteilt, wenn man es so sehen möchte.
Wir sprechen da auch von den Stadtstrukturtypen, die besonders belastet sind. Und das sind natürlich gerade so die gründerzeitliche Blockrandbebauung. Also genau das, die alten Viertel im Stadtzentrum, während so lockere Gebäude, die viel Grün dazwischen haben und so, natürlich nicht ganz so belastet sind. Es gibt in Berlin ja auch den Umweltgerechtigkeitsatlas. Da kann man das, kann ich nur empfehlen, mal reinzugucken. Da kann man das ganz gut nachlesen, welche Flächen eben doppelt belastet sind von Hitze, von Verkehrslärm und Emissionen und so weiter. Und da sieht man eben genau diese Ungerechtigkeiten sehr, sehr deutlich. Wir haben ja auch den Stadtentwicklungsplan Klima, der sich das genauer angeguckt hat. Und da kann man schon sehen, dass es in Berlin natürlich gerade die Bereiche im S-Bahn-Ring sind, die besonders stark auch betroffen sind. Und ich meine, ich habe eine Zahl gelesen von 27% der Stadtfläche in Berlin, die von Hitze besonders betroffen sind. Das ist natürlich schon richtig viel. Und das sind eben auch gerade die Gebiete, wo sehr, sehr viele Menschen leben. Man kann das immer im Verhältnis noch mit anderen Städten sehen. Da sind wir zum Glück noch nicht ganz so schlimm dran vielleicht. Aber auf der anderen Seite wissen wir eben auch, was auf uns zukommt. Wir wissen, dass die 40-Grad-Marke immer weiter steigt, dass die Hitzeperioden immer mehr steigen. Und dann sollte auch eine Stadt wie Berlin entsprechend vorbereitet sein.
Kleiner Einschub zur Erinnerung an unser Vorhaben. Dieser Spreekanal, an dem unser Gespräch stattfindet, ist 1,9 Kilometer lang und hat 3 Gestaltungsabschnitte. In der Nähe zum historischen Hafen planen wir eine Biotoplandschaft. Der anschließende Abschnitt soll ein Bereich zur Filtration und Reinigung des Flusswassers werden. Und im letzten Teil, von der European School for Management and Technology im ehemaligen Staatsratsgebäude bis zu den Museen, soll ein 850 Meter langer Schwimmbereich entstehen. Offen für alle, kostenlos, barrierearm und einfach schön.
In der deutschen Anpassungsstrategie für den Klimawandel wird gesagt, dass die Zuständigkeit für die Umsetzung von Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel nicht nur beim Bund und nicht nur bei den Ländern und Kommunen, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe darstellen. Also auch Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen gefragt sind. Meine Frage auch an euch, was denkt ihr, wie können so Partizipationsprozesse eigentlich dazu beitragen, auch dass sich unsere Städte und unsere Gesellschaft eigentlich daran anpasst, dass wir damit leben können?
Also ich glaube ja, es braucht immer Menschen, die anfangen, die fordern auch, also so wie das Flussbad hier zum Beispiel, die sich zusammenschließen, die auch sagen, wie sie gerne leben wollen in Zukunft, Utopien auch entwickeln ein Stück weit, um zu sagen, da wollen wir irgendwie hin. Von daher, das brauchen wir immer mehr. Und wir haben jetzt als Büro zum Beispiel ein Projekt schon seit vielen Jahren im Wedding, in einem Bereich, was auch ein Quartiersmanagement hat, weil es eben sozial eher ein schwieriges Pflaster ist. Und da sind wir dabei, Klimaanpassung von unten zu machen. Also wir gucken sozusagen, wir gehen in Kontakt mit der Bevölkerung, wir sprechen die Leute auf der Straße an, sprechen darüber, was habt ihr eigentlich für Bedürfnisse, wie würdet ihr eure Stadt gerne in Zukunft sehen, und sind jetzt erst dabei, temporär auch Straßenräume umzugestalten, Treffpunkte zu schaffen, Flächen zu begrünen. Und man merkt, wenn man anfängt und es einzelne Leute gibt, die sich dafür begeistern können, dass dann auch viele kommen und sagen, Mensch, darauf habe ich gewartet, ich möchte gerne eigentlich mitmachen. Also bis hin zu, dass ich so Aussagen kriege wie, ich wäre hier fast weggezogen, aber jetzt ist hier über eine Diagonalsperre die Straße gesperrt und es entsteht irgendwie ein Urban Gardening Projekt und jetzt habe ich plötzlich einen ganz anderen Zusammenhalt wieder vor meiner Haustür und jetzt möchte ich eigentlich gerne bleiben. Ich glaube, das ist total wichtig, dass wir das miteinander machen und dass alle mit dabei sind. Und das eine ist, dass das natürlich politische Vorgabe sein muss. Wir sehen auch in den Kommunen, wo es Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gibt, die das vorantreiben, da geht es natürlich schneller. Aber auf der anderen Seite muss Transformation eben auch von uns allen kommen. Also muss irgendwie aus der Breite der Gesellschaft kommen. Und da müssen wir uns alle so ein bisschen engagieren. Ich glaube, anders wird es nicht gehen.
Es gibt halt unglaublich viele Win-Win-Situationen zwischen verschiedenen Schutzgütern, auf die man gucken kann. Also Lärm, Emissionen, Klima, auch Naturschutz in der Stadt. Es gibt ganz viele Maßnahmen, wo es eigentlich, wo man sagen kann, das sind so No-Regret-Strategien. Und wenn man die Akteursgruppen, die sich für die verschiedenen Dinge interessieren, also Verbände, Nachbarschaftsinitiativen, wenn man die besser zusammenbringen würde, da würde wahrscheinlich auch relativ schnell noch mehr Gemeinsinn entstehen können. Das fängt an bei Baumpatenschaften für eine einzelne Baumscheibe, die man einerseits schöner machen kann durch Bepflanzung, die man aber dann durch das Bewässern der Bodenpflanzen natürlich auch den Bäumen tatsächlich Wasser angedeihen lässt. Bei mir in der Straße sind vielleicht 20, 25 Bäume und es leben aber Hunderte von Menschen da. Und mich erstaunt immer wieder, dass vielleicht von den 20 Bäumen 4 wirklich KümmererInnen haben, die regelmäßig gießen und sich da ein bisschen drum kümmern. Und ich glaube, wir könnten noch deutlich mehr Gemeinsinn entfachen an solchen Stellen. Ja. Und es ist auch so, dass wenn man von der Stadtklima her denkt, das hatten wir vorhin schon, also eine Grünfläche, die abtrocknet, ein Baum, der kein Wasser zum Verdunsten hat, eine Fassaden- oder Dachbegrünung, die nicht bewässert wird, das ist, wenn dann wirklich so eine Hitzewelle kommt, relativ nutzlos. Wir müssen schon dafür sorgen, dass das Wasser dort ist bei der Vegetation, damit sie dann auch unter diesen Hitzebedingungen verdunsten kann. Und da ist ganz klar, je weniger Autoverkehr, desto mehr Fläche habe ich, die ich entsiegeln kann, desto besser kann ich Regenwasser zurückhalten, das dann wieder für tiefer wurzelnde Bäume zur Verfügung steht. Es laufen auch weniger Keller voll, weil wenn ich mehr Wasserretention in der Fläche habe, dann habe ich weniger Wasser in der Kanalisation, da ist die Gefahr von solchen überschwemmten Kellern geringer. Also es gibt so viele Win-Win-Situationen. Ja, wo es natürlich schon aus gibt auch Konflikte. Und ein Konflikt ist, die Stadt wächst. Die Stadt hat jetzt 3,8 Millionen Einwohner, geht auf 4 Millionen Einwohner zu. Und Wohnung finden in Berlin ist wahrscheinlich zurzeit, ich habe das Problem zurzeit nicht, aber ich kann mir denken, dass das nicht lustig ist. Ja? Und natürlich muss Wohnraum entstehen, muss gebaut werden. Und dann ist wichtig zu wissen, aus klimatologischen Gründen ist es besser, hochzubauen und weitständig zu bauen. Also das, was einem so erstmal einfällt, als will ich eigentlich nicht, diese Hochhausblöcke, die so auf der grünen Wiese stehen, Marzahn oder Brett Süd, klimatologisch ist das das Beste, was man tun kann. Und dann ist es wichtig, das mit Akteursgruppen in der Partizipation auszutarieren. Was ist denn die soziale Struktur, die wir wollen und was hilft, die Stadt lebenswert zu halten?
Ja, ich finde das sehr schön, dass meine beiden VorrednerInnen so das Thema Gemeinsinn betont haben, weil das tatsächlich etwas ist, was mir und uns auffällt in der Arbeit, ist, dass, dass Hitze häufig noch nicht als die Gefahr erkannt wird, die sie eigentlich ist und dass uns da durchaus auch Widerstand entgegenschlägt, wenn wir sagen, dass es ein Problem ist und dass es schlimmer wird. Das hört ja auch erstmal niemand gerne, dass es ein Problem gibt und um das man sich kümmern muss. Vielleicht auch, weil Klimawandel immer als sehr komplex geframed wird und sehr erstmal mit Verzicht und mit Anpassung wird einfach immer erstmal mit Verzicht und du darfst jetzt kein Fleisch mehr essen und wir verbieten dir das jetzt gleichgesetzt. Und da müssten wir ansetzen, eben zu sagen, denk mal drüber nach, du bist ja eigentlich auch schon davon betroffen. Also so eine persönliche Betroffenheit zu erzeugen, auch aufzuzeigen, was Hitze ohne Anpassungskonzepte für die eigene Gesundheit, für die Gesundheit der Angehörigen, für verschiedene Konstellationen, in denen diese Menschen dann unterwegs sind, bedeutet. Und da dann anzusetzen und zu sagen, hier, es gibt Möglichkeiten. Und was aber auch noch herauszustellen ist, dass natürlich viele Klimaschutzmaßnahmen dazu gehören, Parks, dazu gehören Möglichkeiten, sich draußen aufzuhalten, draußen zu bewegen, zu schwimmen, wir nennen das Health Co-Benefits von Klimaschutzmaßnahmen. Also alles, was dem Klima dient, hat dann häufig auch positive Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen, weil wir Räume anders nutzen können. Und das ist vielleicht auch etwas, was in der Kommunikation und bei der Ansprache von Stadtteilgruppen, von Initiativen, von AnwohnerInnen nochmal betont werden sollte. Mhm. Dass nicht immer dieses Verbot und du darfst jetzt hier dein Auto nicht mehr parken im Vordergrund steht.
Ja, ich glaube, wir müssen in eine andere Kommunikation kommen. Wir müssen weg von diesem, oh nein, jetzt müssen wir uns auch noch anpassen. Sondern wir müssen hin zu, wow, was haben wir für Chancen, wenn wir Anpassung wirklich angehen? Also was können das für tolle Städte werden? Wo können wir eigentlich hinkommen? Schaut mal, was es für tolle Städte gibt, die das schon toll machen. Barcelona, Kopenhagen. Es gibt tolle Beispiele, wie Stadt aussehen kann, wenn sie klimaangepasst ist. Ich glaube, da müssen wir hin. Und ich wollte noch einen anderen Aspekt anbringen, und zwar der Akteure. Wir merken gerade in der Klimaanpassung, ist jeder Einzelne natürlich ein Stück weit gefragt, um mitzumachen, aber es sind vor allen Dingen die Flächeneigentümerinnen gefragt, was zu tun. Und wenn wir mal gucken, wer die Flächeneigentümerinnen sind, sind es natürlich die großen Wohnungsbaugenossenschaften, aber es sind in Berlin auch ganz viel die Bezirke. Und wenn wir wissen, wie gut ausgestattet in Berlin die Bezirke sind, eben gar nicht oder sehr, sehr schlecht mit Personal, mit Ressourcen und so weiter, dann können wir auch ein Stück weit verstehen, warum das an vielen Stellen nicht so schnell geht, wie wir uns das wünschen würden. Weil die Bezirke eigentlich noch viel mehr fit gemacht werden müssen dafür, um diese Themen anzugehen, Schwarmstadt anzugehen, Grünflächenpflege mal wirklich. Also wir brauchen Geld in der Grünflächenpflege, wir brauchen Geld in der Planung. Zum Teil gibt es Gelder, aber es gibt in den bezirklichen Zuständigkeitsbereichen gar nicht genug Menschen, die sich darum kümmern können, die Projekte aufzusetzen und umzusetzen. Von daher, ich glaube, auch da müssen wir genauer hingucken. Wir können das nicht wieder nur auf die Einzelnen verlagern, auch, aber wir müssen auch insgesamt das strategisch anders angehen.
Das war eigentlich eine gute Überleitung schon, denn bevor wir gleich das Q&A starten, würde ich euch alle noch mal bitten, ein Statement abzugeben oder auch eine positive Vision, was ein innerstädtisches Flussbad eigentlich beitragen könnte in Berlin, gerade zu dem, was wir vorher besprochen haben.
Für mich ist tatsächlich diese Vision, dass ich ohne eine Mauer überwinden zu müssen, das Wasser sehen kann, ans Wasser ran kann, das ist eine schöne Utopie. Das ist etwas, was ich mir für Berlin eigentlich wünsche, dass wir eben mehr Zugänglichkeit, mehr Barrierefreiheit haben in diesen sehr dicht bebauten Gebieten. Und in Bezug auf Klimaanpassung und Hitzeschutz wünsche ich mir einfach, dass wir das als Gemeinschaftsaufgabe verstehen und dass es auch ein bisschen darum geht, dass man sich da gegenseitig hilft, dass wir auf die achten, die sich selber nicht so gut schützen können und dass wir immer die im Blick haben, die bei der Hitze eben nicht im Homeoffice mit den Füßen in der Badewanne sitzen können, sondern die da harte Arbeit tun, sei es im Krankenhaus oder beim Asphaltgießen oder in der Kita.
Also Mitte ist ja auch ein Ort mit ganz vielen Arbeitsplätzen. Und Hitzewellen sind ein riesiges volkswirtschaftliches Risiko, weil die Konzentrationsfähigkeit nachlässt, die Schnelligkeit im Arbeiten lässt nach, die Fehleranfälligkeit wird größer, die Unfallhäufigkeit geht rasant nach oben. Der Mensch kann sich wesentlich besser an Kälte anpassen als an Hitze. Deswegen ist Hitze so gefährlich. Und in einem so dicht bebauten Innenstadtbereich mit vielen Arbeitsplätzen und vielen TouristInnen ist es wahrscheinlich, wäre es ein hoher Gewinn für Lebensqualität und sozialen Zusammenhalt, wenn man eben rasch zwischendurch mal Erholung und Abkühlung finden kann. Und so ein Flussbad würde ja sowas ermöglichen.
Ja, also ich würde mir das Flussbad wünschen als ein selbstverständlicher Baustein von ganz viel grüner Infrastruktur in Berlin, von einer Schwammstadt, von ganz viel Abkopplung aus der Kanalisation, von Regenwasser, von vielen kleinen grünen Flächen, von gut funktionierenden Straßengrün und eben von einer ganz lebenswerten grün-blauen Stadt.
Liebes Publikum, habt ihr Fragen an die drei Expertinnen hier auf dem Podium?
Hallo, vielen Dank. Ich bin vom Flussbad Jan Edler. Ich habe eine Anmerkung und eine Frage. Das Flussbad als Konzept an diesem Ort ist geboren worden auch, weil eben hier keine durchgehende Schifffahrt mehr stattfindet und dort also die Möglichkeit leichter gegeben ist, sich neben der Schifffahrt zu behaupten als Funktion. Und wenn wir aber den Fluss als Ressource der Stadt zum Beispiel für die Möglichkeit, sich abzukühlen, anders bewerten würden und sagen würden, es muss ein Miteinander auch auf dem Wasser geben können, wäre für den Rest der Stadt also insgesamt sehr viel gewonnen, weil dann diese Ressource als Erholungsfläche und als Abkühlungsort in der Stadt überall gehoben werden könnte. Und das Wasser ist besser, als wir das denken. Das größte Problem, was wir von Flussbad erleben, jetzt über die letzten Jahre bei dem Versuch, dieses Projekt in Realität umsetzen zu können, liegt darin, dass wir es nicht schaffen, verschiedene Instanzen miteinander in Arbeit zu bringen. Und wir haben das vorhin gehört, miteinander ist, glaube ich, bei diesen großen transformatorischen Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, ganz wichtig. Und jetzt so ganz banal, wir haben nicht nur verschiedene Eigentümersituationen, Bund, dem gehört der Fluss, wir haben das Land, wir haben Bezirk, die müssen sich schon mal irgendwie einig werden, wenn man über sowas wie den Fluss als Ressource in der Stadt nachdenkt, sondern wir haben auch noch verteilte Behördenzuständigkeiten. Wir sind zufälligerweise, muss man sagen, bei Stadtentwicklung angesiedelt, aber die großen Themen, die mit dem Flussbad verbunden sind, eine Anpassung der Badegewässerverordnung, die hygienischen Verhältnisse sind bei der Verwaltung für Umweltverkehr, Klimaschutz und wie immer sie gerade heißen. Und das wäre meine Frage. Gibt es Forschungsprojekte, die eigentlich darauf fußen, dieses Zuständigkeitswirrwarr aufzulösen, beziehungsweise die Potenziale zu zeigen, die da drin stecken könnten, wenn man verschiedene Behördeninstanzen zusammenschalten würde? Gibt es dafür Modellprojekte? Ich bin inzwischen wirklich ratlos.
Ich stelle für mich so ein bisschen fest in der Praxis, ob ich jetzt hier als Landschaftsarchitektin in Deutschland, in Berlin arbeite oder in Kopenhagen, ist für mich ein ganz entscheidender Unterschied. Und zwar der, dass wenn ich in Dänemark arbeite, alle kommen zusammen an einen Tisch, haben ein gemeinsames Ziel und jeder schaut, wie kann ich zu diesem Ziel beitragen. Und wenn ich hier in Berlin an einem Tisch sitze mit den ganzen vielen Akteuren, die Sie genannt haben, sagt, bringt jeder erstmal seine Verordnung, sein Gesetz, seine Richtlinie mit und sagt, es tut mir leid. Das kann ich leider, also ich muss leider an der Stelle, das geht leider nicht. Und ich glaube, das ist einfach eine Haltung, die wir entwickelt haben, also die ich hier erlebt habe. Und ich glaube eben auch, dass das Ziel sein muss, und ich glaube, da ist ja das Flussbad irgendwie auch dran, irgendwie positive Visionen zu entwickeln und gemeinsam zu gucken, dass wir eben auch schauen, wo kann ich denn beitragen, auch in meiner Position, die ich vielleicht innehabe, und welche Regeln kann ich vielleicht an dieser Stelle auch beugen, darüber diskutieren, schauen, wen ich mit ins Boot holen kann. Das sind dann eher so praktische Tipps wie mit den Willigen zusammenzuarbeiten und zu schauen, dass man Allianzen bildet. Es gibt Forschungsprojekte zum Thema Transformation und sehr häufig, so wie ich das verstanden habe, aber ich bin da, wie gesagt, leider auch keine Expertin, ist es häufig so, dass vieles ja von unten kommt. Also, dass Transformation eben dadurch kommt, dass sich viele zusammentun, einzelne Leute nicht mehr zufrieden sind und dann anfangen, Dinge zu verändern. Und ich glaube, da ist Flussbad auf dem Weg, aber es ist natürlich ein wahnsinnig ermüdender Prozess, das kann ich mir gut vorstellen.
Es gibt zum Beispiel vom Bundesministerium für Bildung und Forschung eine Forschungslinie, die heißt Forschung für die Nachhaltigkeit, und in der ist auch so eine Klimaanpassungsstrategie drin mit Kommunen, und da gibt es verschiedene Projekte, wo in Form von Reallaboren probiert, also erprobt wird, wie solche Umsetzungsprozesse geschmeidiger gemacht werden können. Also erstmal wird geguckt, welche Prozesse brauche ich eigentlich überhaupt, was will ich eigentlich, wo will ich hin mit so einer Stadt, und dann, wir nennen das Climate Governance, ja, also wie man diese Prozesse ins Laufen bringt. Und es gibt zum momentan bei der Einstein Stiftung Berlin, das ist ja so für den Berliner Raum, so eine Möglichkeit, Forschungsgeld in den Umlauf zu bekommen. Da wird momentan ein Antrag eingereicht für ein Einstein Center of Climate Change. Und in dem ist der Bereich Climate Governance, also das Zusammenwirken von AkteurInnen in der Stadt zu bestimmten Themenfeldern in Richtung Klimawandel, Anpassung, also Mobilität, Wohnen und so weiter, relativ stark. Also es wird dazu geforscht, aber das hilft jetzt euch nicht, diesen Kompetenzwirrwarr sofort auseinander zu bekommen. Was ich immer feststelle, wir gucken so oft nach Skandinavien, weil da Dinge besser laufen. Kopenhagen ist da ein gutes Beispiel. Und die für mich entscheidende Größe, wo es in Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland zum Teil auch einfach anders ist als bei uns, ist Vertrauen. In diesen Gesellschaften steckt mehr Vertrauen. Und je mehr Vertrauen ich in meine Gegenüber und die anderen Instanzen, die anderen Behörden etc. habt, desto weniger JuristInnen brauche ich. Und Berlin braucht mir sehr viel JuristInnenverstand für alles. Ja? Jetzt, wie baut man Vertrauen auf und wie kommt man da in die Gänge? Vertrauen entsteht nur dann, wenn ich selber Vertrauen habe und mich auch nicht davon abschrecken lasse, Vertrauen zu haben, selbst wenn es ab und zu mal enttäuscht wird. Wenn viele Menschen grassroots-mäßig mit dieser Haltung vorangehen, dann gibt es ein echten Transformationsprozess in der Gesellschaft, und der wird dann auch eine Wirkung in den Behörden und in den Zusammenhängen haben. Jetzt sollte es aber nicht so klingen, dass Flussbad e.V. mindestens noch 3 Generationen warten muss, bis Preußen auch da ist. Das glaube ich nicht. Das muss schon nochmal einen anderen Weg gehen, mit dem es schneller geht.
Es sind nicht nur wir von Flussbad Berlin, sondern viele Berliner BürgerInnen, welche die Erfahrung machen, dass der Berliner Verwaltungsapparat von außen nur schwer zu durchdringen ist. Vor allem, wenn man ein wenig herumgekommen ist in seinem Leben oder von Projekten in anderen Städten liest, fragt man sich an der einen oder anderen Stelle schon mal, warum es in diesen anderen Städten so viel einfacher scheint, Dinge umzusetzen und Veränderungsprozesse anzustoßen.
Die Zusammenarbeit auf der Verwaltungsebene, weil die fehlt, macht es auch die Bürger müde, von unten her was zu tun. Man wendet sich an den einen und scheitert an dem anderen. Als Nicht-Verwaltungsmensch ist man aber nicht damit befasst, alle Institutionen zu kennen und immer zu hinterher zu rennen.
Wie schafft es denn Kopenhagen oder Barcelona, Sachen durchzusetzen?
Also ich glaube, das sind ganz viele verschiedene Aspekte. Ich glaube, wir müssen auch ein bisschen fair bleiben. Kopenhagen ist natürlich eine wesentlich kleinere Stadt als Berlin. Ganz Dänemark hat wesentlich weniger Einwohner. Da sind natürlich die Prozesse auch kürzer, schneller. Kopenhagen hat sich halt schon sehr früh gebrandet. Sie wollten die erste CO2-neutrale Stadt werden und haben darüber gemerkt, damit sind sie international gegangen, auch einzelne Personen in der Verwaltung, und haben sehr viel positives Feedback bekommen und sind als besonders cool wahrgenommen worden. Und das hat auch die Bevölkerung gemerkt, sodass Klimaanpassung etwas ist, was irgendwie cool ist, was hip ist, was neu, was modern ist und wo man ganz viele Leute mitgenommen hat, weil alle gesagt haben, Mensch, das ist doch super. Dazu kommt in Kopenhagen, dass man sehr früh sehr mutig war, was die Verkehrswende angeht. Man also relativ früh auch hohe Parkgebühren eingeführt hat, ganz extrem die Fahrradinfrastruktur ausgebaut hat und dadurch auch räumlich ein anderes Potenzial in der Stadt hat, um Dinge umzusetzen, schon jetzt. Das kommt, denke ich, auf jeden Fall auch noch dazu. Und ich glaube, wenn wir das sehen, auch hier bei uns, und sehen, was das für Chancen freisetzt, was das für tolle Räume auch werden, also daraus ziehe ich meinen Optimismus, dass es dann vielleicht auch wieder schneller geht, weil wir brauchen eben auch die guten Beispiele, wir brauchen die tollen Bilder, damit es irgendwie gut weitergehen kann.
Manchmal muss man einfach machen. Klar, es ist so, dass irgendwo muss man sich an die Regeln halten, aber wenn es die Möglichkeit gibt, einfach mal was auszuprobieren, dann ist das immer noch der beste Weg. Man baut ein bisschen um. Und dann macht man genug Befragungen und wartet darauf, dass die Menschen nach und nach feststellen, Lebensqualität ist ja gestiegen. Wahrscheinlich ist es notwendig, nach und nach Parkgebühren so zu erhöhen und das Reinfahren in die Stadt so unangenehm zu machen, dass eben weniger Zielverkehr von außen kommt. Also London hat seine City-Maut, Paris baut die Stadt in einer rasanten Geschwindigkeit um unter der neuen Bürgermeisterin. Dagegen sind wir in Berlin im Schneckentempo. Ja, nicht jeder Versuch gelingt gleich, das sieht man jetzt an der Friedrichstraße, aber in der Summe, momentan ist vielleicht so eine Stimmung vor, es geht gerade nicht voran, wir gehen gerade in die falsche Richtung, aber ach, das zappelt so hin und her. Man muss schon mal über 10, 20 Jahre denken und dann werden wir schon sehen, dass Berlin sich rasant verändert haben wird. Und in dieser Veränderung hat dann so ein Projekt wie das Flussbad wahrscheinlich auch eher eine Chance auf Umsetzung.
Oh, wie sehr wir uns das wünschen, dass ein genereller Veränderungsruck durch Berlin geht, wo es so viele Initiativen und Ideen gibt für eine lebenswerte Stadt für alle. Und wie oft hören wir von unseren Gästen in den 10 Jahren, die wir jetzt für ein Flussbad arbeiten, einfach machen. Einfach baden, das dürfen wir gar nicht. Einfach bauen, auch nicht. Trotzdem haben wir einiges angeschoben, um den Kanal in Beschlag zu nehmen, und wir arbeiten weiter und verbinden uns mit allen AkteurInnen, die in ähnliche Richtungen denken und das gute Leben im Sinn haben. Wir werden weiter versuchen, die Polarisierung zu überwinden, uns einsetzen, dass der Mensch im Zentrum der Stadt steht. Dass es nicht um ein nettes Projektchen für hippe Spinner geht bei Flussbad Berlin, dass es eine Dringlichkeit gibt, das ist bei diesem Gespräch hoffentlich eindeutig gezeigt worden.
Ich nehme auf jeden Fall ganz viel mit aus diesen Gesprächen, vor allem über die klimatischen Bedingungen innerhalb der Stadt, gerade bei Nacht. Ich nehme mit, dass Hitze auf jeden Fall eine Gefahr ist, die näher kommt und viele von uns davon betroffen sein werden. Und dass es aber eigentlich ganz viele Maßnahmen auch braucht, damit wir weiterhin in einer lebenswerten Stadt leben können. Und eigentlich bräuchten wir überall Flussbäder Und wir müssen aber auch mit positiven Beispielen anfangen und zusammenarbeiten, damit wir Orte Stück für Stück transformieren können.
Lasst uns alle gemeinsam ganzheitlich denken, Allianzen schmieden, Willige in den Verwaltungen und in der Politik finden und verbinden. Helft uns dabei, macht uns bekannter, unterstützt uns. Die Schönheit klimaangepasster Städte der Zukunft muss allen klar werden. Dann sind sicher sehr bald noch viel mehr Menschen überzeugt. Wir sind es. Euer Flussbad Berlin-Team.